Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag, der steht im Hebräerbrief im Kapitel 12. Das sind die Verse 12 bis 25, ist relativ lang. Deswegen steht er hier ein kleines bisschen zum Mitdenken und Mitlesen. Ist nach der Übertragung Hoffnung für alle. Ich lese uns. Darum heißt es: Stärkt die kraftlosen Hände, lasst die zitternden Knie wieder fest werden. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und die ganze Gemeinde vergiftet. Keiner von euch soll ein sexuell unmoralisches Leben führen wie Esau, der Gott den Rücken gekehrt hatte. Für ein Linsengericht verschleuderte er das Vorrecht, als ältester Sohn das Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Später wollte er alles wieder rückgängig machen und flehte seinen Vater unter Tränen um diesen Segen an. Doch da war es zu spät. Ihr habt noch Größeres erlebt als damals die Israeliten. Der Berg Sinai, zu dem sie gekommen waren, war ein irdischer Berg. Sie sahen ihn im Feuer lodern. Und jetzt einige Verse weiter. Ihr dagegen seid zum himmlischen Berg Zion gekommen und in die Stadt des lebendigen Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem, wo ihr Gott zusammen mit seinen vielen tausend Engeln bei einem großen Fest anbetet. Ihr gehört zu seinen Kindern, die er besonders gesegnet hat und deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr habt eure Zuflucht zu Gott genommen, der alle Menschen richten wird. Ihr gehört zu derselben großen Gemeinde wie alle diese Vorbilder des Glaubens, die bereits am Ziel sind und Gottes Anerkennung gefunden haben. Ja, ihr seid zu Jesus selbst gekommen, der als Vermittler zwischen Gott und uns Menschen den neuen Bund in Kraft gesetzt hat. Um euch von euren Sünden zu reinigen, hat Christus am Kreuz sein Blut vergossen, das Blut Abels, der von seinem Bruder umgebracht wurde, schrie nach Rache. Aber das Blut von Christus spricht von der Vergebung. Bis dahin erstmal. Achso, nee, ein Vers ist noch. Hört also auf den, der jetzt zu euch redet. Weigert euch nicht, wie damals das Volk Israel, auf seine Stimme zu hören. Sie sind ihrer Strafe nicht entgangen, weil sie am Berg Sinai Gott nicht gehorchen wollten. Und uns wird die Strafe noch viel härter treffen, wenn wir den zurückweisen, der jetzt vom Himmel her zu uns spricht. Meist sind sie nur eine Randnotiz im Sportteil der Zeitung wert. Die Ausgeschiedenen in einem Marathonlauf, einem Triathlon oder einem Fahrradrennen. Die Ausgemergelten, die Erschöpften, die Verletzten, die Müden machen in der Regel keine Schlagzeilen. Dafür wollen wir heute in dieser Predigt von Ihnen hören. Natürlich nicht von den müden Sportlern, sondern von den müde gewordenen im Glauben. Von denen, die nahe dran sind, auf dem langen Weg des Glaubens schlapp zu machen oder schlapp gemacht haben. Vielleicht haben wir auch von Ihnen gehört oder werden zu Ihnen gehören oder gehören gerade zu Ihnen. Vielleicht ohne, dass wir es merken. Das ist also eine Predigt für die, bei denen es im Glauben irgendwann einmal angefangen hat, die ein Leben mit Jesus führen und ihm nachfolgen wollten. Es sind die, die gemerkt haben, es gibt ein wunderbares Ziel, das ich unbedingt erreichen möchte. Das ist die Ewigkeit, das Reich Gottes, der Ort, an dem ich immer mit Jesus zusammen sein kann. Dieses Ziel erreiche ich nicht aus eigener Kraft, sondern dazu brauche ich die Vergebung, brauche ich die verändernde Kraft Gottes, seinen Heiligen Geist. Diese Kraft nimmt all das in mir weg, was es hindert, dieses Ziel zu erreichen. Sie haben gemerkt, dieser Weg gibt meinem Leben Sinn. Wenn du auf diesem Weg bist, herzlichen Glückwunsch. Du gehst diesen Weg nicht allein, sondern gehörst zu einer großen Anzahl von Läufern, die das gleiche Ziel haben. Denen, die noch nicht auf dem Weg sind, möchte ich raten, bitte Gott darum, dass er dir zeigt, wie das geht, ein Leben mit Jesus führen. Sprich mit einem Seelsorger, der dir diesen Weg zeigen kann. Wenn du es ehrlich meinst, dann gehörst du auch früher oder später zu denen, die Vergebung ihrer Sünden erfahren und die Gewissheit haben, dass sie zu Jesus gehören. Doch nun zu den Ermüdungserscheinungen des Glaubens. Der Verfasser des Hebräerbriefes redet von Verfolgung, von Mobbing, von Gefängnis, von Enteignung und Raub des Eigentums. An solche Christen richten sich ursprünglich die Worte, die ich eben vorgelesen habe. An Christen, die sich fragen, lohnt sich überhaupt der Glaube, wenn er solche Folgen hat? Es fällt ihnen schwer, zu beten, zu hoffen, zu lieben. Sie sind müde geworden im Glauben. Die Christen in Deutschland leben nicht in solchen Verfolgungszeiten. Wir müssen nicht befürchten, uns ins Gefängnis gesteckt oder gar umgebracht zu werden, wenn wir uns zu unserem Glauben bekennen. Aber doch kann ein Christ verspottet und verachtet werden oder manchen Benachteiligungen in seiner Umgebung ausgesetzt sein, wenn er konsequent seinen Glauben lebt. Dieser erfahrene Gegenwind kann ihn irritieren und auch müde im Glauben machen. Dann gibt es auch noch ganz andere Schwierigkeiten, die ein Christ im Laufe der Zeit macht. Wohl jeder Christ. Er erfährt, dass der Glaube an Jesus ihn nicht vor Krankheit, Arbeitslosigkeit, Problemen in der Familie und anderen Schwierigkeiten bewahrt. Diese Erfahrungen, vor allen Dingen, wenn sie wiederholt und längere Zeit kommen, können auch den Glauben zermürben. Doch auch wenn es uns gut geht, können wir im Glauben müde werden. Ich meine sogar, der Wohlstand ist für unseren Glauben die größte Gefahr. In reichen Ländern werden die Christen immer weniger. In den Armen nehmen sie zu. Vor 100 Jahren lebten noch 80% der Christen in Europa und Nordamerika. Jetzt leben 70% in den armen südlichen Ländern. Den allermeisten von uns geht es gut. Viele von uns können ohne größere finanzielle Sorgen leben. Sie haben alles, was sie brauchen und oftmals noch viel mehr. Wir können dankbar sein, wenn es uns gut geht. Aber der Wohlstand birgt eine große Gefahr in sich. Wir genießen unser Leben, werden träge und bequem und auch zum Danken und Beten und zum Glauben. Die Beziehung zu Jesus tritt in den Hintergrund. Was uns beschäftigt, ist die Verwaltung unseres Besitzes, sind unsere irdischen Güter wie Haus, Auto, Hobbys und Urlaub. Und wir vergessen ganz einfach, dass wir doch ein ganz anderes Ziel haben, als ein Haus zu bauen oder tolle Urlaubsreisen. Der Glaube ist nicht mehr heiß und leidenschaftlich, sondern lau und träge. Der Verfasser des Hebräerbriefes stellt Esau als warnendes Beispiel dar. Wegen eines Essens, eines Linsengerichts, verkauft er an seinen Bruder Jakob den Erstgeburtssegen seines Vaters. Passt auf, so will er seinen Lesern und auch uns sagen, dass ihr nicht Vergleichbares tut, dass ihr wegen irdischer Genüsse die Ewigkeit verspielt. Eine andere Gefahr liegt darin, dass man nicht mehr oder nicht mehr so regelmäßig die Gemeinschaft mit anderen Christen sucht. Man meint, auf Gottesdienste oder Gemeindekreise oder das Gespräch mit Glaubenden, auf die Fürbitte, auf ein seelsorgerliches Gespräch verzichten zu können, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht meint man, keine Zeit zu haben. Anderes ist einem wichtiger, seine Ruhe, der Schlaf, die Arbeit, die Familie. Irgendetwas stört einen an der Gemeinschaft oder man denkt, ich kann doch auch ganz gut allein Christ sein. Der Verfasser des Hebräerbriefes nimmt eine weitere Gefahr auf. Streit und Unversöhnlichkeit. Er warnt davor, dass die Wurzel der Bitterkeit in unserem Leben Fuß fasst und daraus ein Gewächs entsteht, das unseren Glauben erstickt. Als letztes möchte ich die Resignation nennen. Ich meine die Enttäuschung über sich selbst, über andere Christen und auch über Gott. Andere Christen können einen enttäuschen. Und stellt das Christsein damit selbst in Frage. Aber man hat angefangen, an Jesus zu glauben und lebt vielleicht seinen Glauben ganz eifrig. Doch dann stellt man irgendwann einmal fest, man macht ja doch immer wieder Fehler. Man bittet Gott um Vergebung, aber es ändert sich nichts. Man bleibt der gleiche Mensch. Da kommt der Gedanke hoch und setzt sich vielleicht fest, es ist doch egal, ob ich glaube oder nicht. Es ändert sich doch nichts. Und vielleicht macht man auch noch Gott dafür Vorwürfe. Der Glaube wird müde und macht gar schlapp. Müde werden im Glauben, dieser Gefahr wird jeder Christ früher oder später ausgesetzt. Es tauchen Schwierigkeiten auf. Dann kommt es auf das Durchhaltevermögen im Glauben an. Entscheidend ist nicht, dass wir einmal angefangen haben, mit Jesus zu leben, sondern dass wir ein Leben lang bei ihm bleiben. Wer beharret bis ans Ende, der wird selig werden, sagt Jesus in den Evangelien. Stärkt die müden Hände und die wankenden Knie, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes. Damit ist nicht nur der Einzelne gemeint, sondern auch der andere. Christen sind ja keine Einzelkämpfer, sondern wir sollen auch auf andere Acht haben. Wir haben eine Verpflichtung füreinander. Auch die Christen neben uns sollen ja das Ziel erreichen. Nicht nur wir. Wir sind ja keine Konkurrenten. Wenn bei einem Langstreckenlauf ein Läufer stürzt, dann laufen die anderen vorbei. Denn helfen hieße auf den Sieg verzichten. Aber bei Christen ist das anders. Da kann mir der andere nicht egal sein. Für die Niedergeschlagenen und Müden im Glauben können wir etwas tun. Wir können für sie beten. So gut es geht, Mut zusprechen. Vor allen Dingen durch Gottes Wort. Wir können sie zu den Gottesdiensten einladen, wenn wir merken, dass er nicht mehr kommt. Den anderen stärken könnte auch bedeuten, dass wir versuchen, Trennendes aus dem Weg zu räumen. Den ersten Schritt auf den anderen zugehen und nicht warten, bis dieser es tut. Unfrieden schafft Stress. Unfrieden ist ermüdend. Wo Christen Streit aus dem Weg räumen und sich versöhnen, werden neue Kräfte freigesetzt. Dann rät uns der Verfasser des Hebräerbriefes, jaget nach der Heiligung. Ein Heiliger ist kein Superchrist, der übermenschliche Anstrengungen vollbringt, um Gott nahe zu sein. In den ersten Jahrhunderten der Christenheit gab es sogenannte Säulenheilige, Sie zogen sich von der Welt auf eine Säule zurück, um Gott dort nahe zu sein. Ein Mönch, ein gewisser Simon, schaffte es, geschlagene 45 Jahre auf einer Säule zu leben. Er wurde zwar heilig gesprochen, aber mit Heiligung hat das Unternehmen nichts zu tun. Durch solche akrobatische Frömmigkeitsaktionen wie die des Simons kommt keiner Gott auch nur einen Millimeter näher. Heilig ist nach biblischem Verständnis das, was Gott gehört. Man könnte also den Rat des Hebräerbriefes auch so ausdrücken: Werdet andere Menschen, werdet Menschen, deren Leben Gott gehört. Aber wie kann dies geschehen? Wie geschieht Heiligung? Bonhoeffer hat sich einmal mit einem katholischen Priester unterhalten. Dieser sagte: Ich möchte ein Heiliger werden. Bonhoeffer erwiderte: Und ich möchte glauben lernen. Ich meine, die zweite Aussage gibt das mehr wieder, was Heiligung heißt, als die erste. Wir können uns nicht vornehmen, anders zu werden, erst recht nicht ein Heiliger zu werden. Aber wir können immer neu glauben, dass der Heiland Jesus Christus uns lieb hat, dass er uns verändert und uns zu Menschen macht, die in sein Reich hineinpassen. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Jesus ist der Heiland, der Erlöser, nicht wir selber. Wir selber müssen uns nicht erneuern und heilig machen und zu Menschen machen. Das schaffen wir sowieso nicht. Aber eins können wir: Jesus anrufen, ihm vertrauen, dass er das fertig bringt, unsere Vergebung und Erneuerung. Wir brauchen nicht auf uns schauen, ob wir noch viele oder wenige Fehler haben, ob wir schon ganze oder halbe Heilige sind oder ob es noch gar nicht bei uns angefangen hat. Das ist völlig egal. Wichtig ist nur das eine: dass wir aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, dass wir immer in jeder Situation unseres Lebens glauben: Er, der Heiland, er hat mich unendlich lieb. Er akzeptiert mich, er vergibt mir und er verändert mich. Vor Gott wird man nur heilig durch das, was Jesus getan hat und nie durch das, was man selbst geschafft hat. Jesus allein kann Unheilige heil machen. Nur durch ihn gibt es das neue und gute Verhältnis zum lebendigen Gott. Er bringt uns an das Ziel in die Ewigkeit. Bei Schwierigkeiten auf dem Glaubensweg wäre es ein falscher Ratschlag: Jetzt reißt euch gefällig zusammen und strengt euch an. Nein, wir dürfen uns vielmehr an das erinnern, was wir an Jesus haben. Die Kraftquelle Nummer eins bei Schwierigkeiten im Glaubensleben ist der Blick auf Jesus. Durch seinen Opfertod am Kreuz hat er uns ja schon freigekauft von der Macht der Sünde. Wir können den Weg des Glaubens gehen. Er ist immer frei. Manchmal mag es so ausschauen, als ob es nicht mehr weitergeht, als ob wir in einer Sackgasse wären. Aber wenn wir es wagen, trotzdem weiterzugehen, werden wir die Erfahrung machen, dass diese Meinung ein Trugschluss war. Das einzig wahre Hindernis auf dem Glaubensweg ist die Verzagtheit, dass wir also einfach stehen bleiben und nicht mehr weitergehen. Wer aber Jesus vertraut, dass er bei allen Schwierigkeiten hilft, beisteht und die Kraft schenkt, die man braucht, der wird vorwärts und ans Ziel gebracht. Der Weg zur Ewigkeit ist frei. Was hat Jesus nicht dafür getan? Er verzichtete auf die enge Gemeinschaft mit seinem Vater. Er durchlebte am Kreuz sogar die bittere Gottverlassenheit. Er ertrug Spott und Hohn, ließ sich als Scharlatan und Verbrecher beschimpfen. Wieso wollen wir diesen Weg des Glaubens nicht weitergehen, den Jesus uns freigekämpft hat? Blicke im Glauben auf Jesus und du bekommst neuen Mut und neue Kraft. und blicke auf das Ziel, auf das ein Glaubender zugeht. In dem Lied von Manfred Siebald heißt es: Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen. Warum noch warten? Warum nicht starten? Lasst alles andere stehen. Ein wunderbares Fest ist also das Ziel des Glaubens. Eine wunderbare Herrlichkeit wartet auf den, der im Glauben nicht schlapp macht. Für dieses Ziel lohnt es sich, sich ganz und gar einzusetzen. Es war bei einer Jungschar-Wanderung im Sommer. Die Sonne brannte vom Himmel herab, der Schweiß rann, die Zunge klebte, die Glieder waren schwer und müde. Die Kinder konnten nicht mehr, setzten sich einfach hin und weigerten sich weiterzugehen. Der Leiter redete mit Engelszungen auf sie ein, es half nichts. Die Jungen waren nicht mehr zum Weitergehen zu bewegen. Da sprach der Leiter von dem Ziel, einer alten Burg. Wenn man aufstehen würde, könnte man sie sehen. Dort gab es Limonade und Eis und solche Schnitzel. Diese Worte halfen. Es ging weiter und ehe sie es sich versahen, waren sie schon am Ziel. Wenn schon ein irdisches Ziel solche Kräfte freisetzen kann, wie viel mehr kann dies das wunderbare Ziel der Ewigkeit tun? Jesus wirbt um uns. Er lädt uns ein. Er will, dass wir unter allen Umständen das Ziel Ewigkeit erreichen. Sein werbender Ruf hat uns zum Glauben eingeladen. Sein liebender und mahnender Ruf ist es, der müde und schwach gewordene zum Weitergehen ruft. Deshalb wollen wir auch mit neuem Mut uns wieder aufmachen auf dem Weg ans Ziel. Amen. Und jetzt hören wir, bevor der Andreas nochmal dran ist, den Uli, der hat nämlich was zu erzählen, wo sich das auswirkt, wenn man neue Kraft bekommt von Gott.
Für junge Leute, die schon müde geworden sind, die Hände in den Schoß legen, resigniert sind, da gibt es seit fast 25 Jahren den Lebenshof in Ludwigsdorf. Der eine oder andere hat vielleicht davon gehört, mancher auch nur davon gehört und gedacht, ja, da ist irgendwas, das läuft. Kannst du das erste Bild? Ja, danke. Aber dieser Lebenshof, der ist nach wie vor eine Herausforderung, eine spannende Sache, vor allen Dingen eine Herausforderung für Christen. Da haben wir also Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Problemlagen. Was immer irgendwo Leute müde machen kann, das finden wir dort. Fehlende Bindungen in den Familien, keine Ziele fürs Leben, Drogenmissbrauch und so weiter und so fort. Ganz unterschiedliche Dinge und jeder von den jungen Leuten möchte auch irgendwo persönlich begleitet werden. Deswegen ist der Lebenshof ein Abenteuer bis zum heutigen Tage. Nicht nur, dass da in Werkstätten gearbeitet wird, es ist ja schon immer abenteuerlich, ob die Leute ankommen, ob sie denn da sind und was man mit ihnen an diesem Tag machen kann. Und die Mitarbeiter dort, die sind natürlich da auch total herausgefordert und freuen sich riesig, wenn es Christen gibt, die da sagen, weil ich das Ziel vor Augen habe, möchte ich andere auf dem Weg dahin gerne mitnehmen, möchte mithelfen, mit unterstützen. Man kann dafür beten, man kann dafür auch spenden, aber ganz entscheidend ist auch das, was ehrenamtliche Leute da einbringen und wo sie sich einzelnen dieser Jugendlichen widmen, um ihnen zu helfen, wieder in die Gänge zu kommen. Es gab mal einen Stadtrat hier, der war im Ruhestand und der hatte sich dann vorgenommen, jede Woche einen Tag mit einer Schülerin war es und manchmal auch ein Schüler, Mathe zu üben. Der fuhr also Mittwoch früh immer schon, ich sah ihn, wenn ich bei uns aus der Haustür kam, dann fuhr er mit seinem Auto schon Richtung Lebenshof, war frühzeitig da und dann setzte er sich hin und hat sich den ganzen Vormittag Zeit genommen, um jemanden, der auch gar keine Zahlenvorstellungen hatte, da zu helfen, mit dem Schulstoff klarzukommen. Und es war bewegend, als die erste junge Frau dann tatsächlich den Hauptschulabschluss geschafft hat, wie sie ihm das dankt. Und er selber, er hat dann später oft gesagt, ich habe in meinem Leben so viel gemacht, er war Arzt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, diese Stunden im Lebenshof waren das Wichtigste, das Bedeutendste, was ich im Lebenshof getan habe. müde Hände stärken, das ist und ein Ziel vor Augen haben. Das kann sich auswirken, einfach weitergehen, auch wenn ich schon denke, ich habe doch eigentlich genug zu tun oder so, ich habe doch schon genug gemacht. Weitergehen und andere mitzunehmen, an die Hand zu nehmen, dass sie wieder Hände und Füße bewegen. Wer noch mehr davon hören will, dem gebe ich hinterher auch gerne diesen aktuellen Freundesbrief. Vielen Dank.